Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Dominik Ebers.
Hallo, willkommen in diesem Podcast. Wir schauen heute auf den Stromgipfel. Windräder im Norden bringen noch keine Glühbirne in München zum Leuchten. Wir brauchen bessere Stromtrassen. Wie teuer die werden und woher die führen können, das sagt uns unser Energieexperte Georg Ehring. Ja, und ansonsten Finger weg vom Handy.
Also ein Wellvorgang, da sind wir bei der 2- bis 5-fachen Steigerung des Unfallrisikos. Wenn wir ans Texten kommen, ans Schreiben, an WhatsApp mal kurz schreiben, da sind wir bei einer 23-fachen Steigerung.
Wir waren dabei beim Verkehrsaktionstag, der uns alle mal wieder bewusst machen sollte, wie gefährlich es ist, das Handy am Steuer zu benutzen. Und wir machen Sport. Kurz und intensiv kann richtig gut sein. Es muss nicht immer ausdauernd lang sein, sagt Christina Graf von der Sporthochschule in Köln.
Ja, das sagen viele Studien inzwischen, weil man einen anderen Reiz auf die Muskulatur hat. Das heißt, dieses kontinuierliche, langsame regt andere Stoffwechselprozesse an als dieses hochintensive, zackige.
Und wir klären, warum ist der Wechsel von Maaßen vom Verfassungsschutzchef zum Staatssekretär eigentlich ein Aufstieg? Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Heute ist der Hambacher Forst in der Nähe von Köln wieder großes Thema. Die große Frage aber heute nicht, geht Profit vor Naturschutz, zählt Kohle mehr als Wald, sondern wie konnte es zum Tod eines Journalisten kommen? Katrin Silke aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Waldbesetzer und Landesregierung sind sehr betroffen, aber der tödliche Unfall hat den Streit jetzt irgendwie auch nochmal angeheizt, ne?
In gewisser Weise schon. Die Fronten zwischen den Waldbesetzern und Naturschützern auf der einen Seite und der Landesregierung, Polizei und RWE auf der anderen Seite haben sich noch mal ein bisschen verschärft. Denn die Aktivisten werfen der Landesregierung jetzt vor, ohne die Polizei im Wald wäre dieser Journalist nie gestorben. Ohne die Aktion wäre er auch gar nicht auf den Baum geklettert. Und deshalb fordern sie jetzt noch mal verstärkt, komplett abzulassen von dem Vorhaben, den Wald von den Besetzern zu räumen und dann abzuholzen.
Was wissen wir denn schon? Wie genau ist der Journalist gestorben?
Der Mann aus Leverkusen war in 15 Metern Höhe unterwegs auf einer Hängebrücke zwischen zwei Bäumen. Und von da wollte er wohl die Aktivisten für einen YouTube-Kanal aufnehmen. Er soll das Leben der Waldbesetzer nämlich dokumentiert haben. Laut Staatsanwaltschaft ist der 27-Jährige dann auf Holzbrettern eingebrochen und in die Tiefe gestürzt. Die Bretter sollen vorher schon kaputt gewesen sein. Es gab nach ersten Erkenntnissen kein Fremdverschulden im juristischen Sinne. Es war ein Unfall.
Wie haben denn RWE und das Land jetzt reagiert?
RWE weist die Schuld von sich und der Polizei. Der Stromkonzern sagt, die Maßnahme hatte gar nichts zu tun mit dem Unfall. Ausgangslage war ja, dass RWE und Polizei dabei waren, die Aktivisten und Baumhäuser aus den 200 Hektar Wald zu entfernen. Bis gestern sollen es 39 von 51 Häusern gewesen sein. Nach dem Unfall hat die Landesregierung dann aber erstmal gesagt, wir gehen jetzt nicht zur Tagesordnung über. Der Innenminister Herbert Reul hat die Räumung bis auf Weiteres ausgesetzt. Heute warf er den Aktivisten vor, diese Pause zu nutzen, um neue Häuser zu bauen. Außerdem würden sie Rettungswege verbarrikadieren.
Wie geht's denn jetzt in diesem Streit weiter?
Das ist noch gar nicht klar. Zwei kleinere Entwicklungen hat es aber heute auch noch gegeben. Umweltschützer haben der Landesregierung heute 500.000 Unterschriften überbracht für den Erhalt des Waldes. Und ein Verleiher von Arbeitsgeräten, mit denen die Räumung vollzogen wird vom Hambacher Forst, hat heute angekündigt, seine Geräte aus dem Wald abzuziehen, weil die Firma nicht einverstanden sei mit der Vorgehensweise.
Katrin Sieker über den tragischen Unfall im Hambacher Forst und die Konsequenzen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Hartz IV bedeutet nicht Armut. Diesen Satz hat ja CDU-Gesundheitsminister Jens Spahn im März in einem Interview gesagt. Damit habe jeder das, was er zum Leben brauche. Noch seine Ergänzung. Danach, wir haben das alle mitgekriegt, gab es eine ziemlich heftige Debatte, bei der er nicht besonders gut bei weggekommen ist. Und das ist jetzt noch eher positiv formuliert. Ex-Arbeitsminister Norbert Blüm hatte Spahn unter anderem als herzlos bezeichnet. Ja, und jetzt sorgt mal wieder ein Zitat von Jens Spahn für Aufregung. Rahel Klein aus unserem Deutschlandfunk Nova Team. Twitter ist heute mal wieder steil gegangen. Was hat er gesagt?
Ja, das kann man sagen. Es geht um ein Zitat von Spahn, das unter anderem vom ZDF ZDF dann auf so eine große Zitattafel gebracht wurde. Mhm. Die haben das dann auf Twitter und Facebook verbreitet. Und in diesem Zitat heißt es, wenn von 1 Million Pflegekräften 100.000 nur 3-4 Stunden mehr pro Woche arbeiten würden, dann wäre schon viel gewonnen.
So, und das klingt jetzt erstmal schwierig. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, weil das hört sich so an, als würde Spahn finden, dass Pflegekräfte irgendwie eine ruhige Kugel schieben.
Sich einen Lauen machen, genau. Wenn man nur dieses Zitat sieht, total. Und diese Tafel, diese Zitattafel hat sich dann auch sehr, sehr schnell im Netz verbreitet mit ganz vielen wütenden Kommentaren. Heißt es auf Twitter, wenn Jens Spahn nur 3-4 Stunden weniger pro Woche nachdenken würde, blieben uns viele beschissene Ideen erspart. Oder was für eine weltfremde, menschenverachtende Aussage über einen Beruf, der aus Überstunden besteht. Oder auch, wenn bei Jens Spahn von 1 Million Gehirnzellen nur 3-4 funktionieren würden, wäre schon viel gewonnen. Ja, also sehr, sehr viele hämische Kommentare, die Spahn eben wieder vorwerfen, die Realität zu verkennen und einfach keine Ahnung zu haben.
Was aber auch wichtig ist, in welchem Zusammenhang hat er diesen Satz gesagt?
Er hat diesen Satz der Augsburger Allgemeinen Zeitung gesagt, der hat er ein Interview gegeben, wie er die Pflege verbessern will und wie er auch den Pflegenotstand beenden will. Und da ist dieses Zitat wirklich herausgegriffen worden und da muss man Jens Spahn auch wirklich in Schutz nehmen. Das ist wirklich komplett aus dem Zusammenhang gegriffen worden. Spahn wird gefragt, wo denn die tausenden neuen Stellen in der Pflege herkommen sollen, wenn es keine Pflegekräfte gibt, die den Job machen wollen. Mhm. Und da sagt er eben unter anderem, dass viele Beschäftigte in Heimen ihre Stundenzahl reduziert hätten und dass man da ein Auge auf die Arbeitsbedingungen werfen müsste. Und dann kommt eben dieser Satz, dass es helfen würde, wenn 100.000 Pflegekräfte 3-4 Stunden pro Woche mehr arbeiten würden.
Okay, wenn ich das jetzt richtig verstehe, dann will er gar nicht, dass alle Pfleger noch mehr arbeiten.
Nee, genau. Und das hat er dann auch später nochmal in einem Video-Statement auf Twitter klargestellt, was er eigentlich damit gemeint hat.
Was ich gesagt habe, ist, dass die Teilzeitquote in der Pflege in den letzten Jahren um über 40% gestiegen ist. Auch, weil viele sagen, bei dem Stress, da gehen so viele Stunden in der Woche eben nicht mehr. Deswegen müssen wir die Arbeitsbedingungen verbessern.
So, und wenn die dann verbessert wären, dann wäre es seiner Ansicht nach auch vielleicht wieder möglich, mehr Leute zu finden, die auch die ein oder andere gut bezahlte Stunde mehr arbeiten würden. Und deswegen sagt er am Ende dann auch nochmal,
nicht nur Überschriften lesen, nicht einfach nur vielleicht auch glauben wollen, was jemand gesagt hat, sondern immer auch hinschauen, was tatsächlich gesagt wurde. Denn nur dann ist eine gute Debatte auch möglich.
Der Jens Spahn, der hat es heute mal wieder ziemlich abgekriegt auf Twitter wegen eines Zitats zum Pflegenotstand. Eingeordnet hat das für uns Rahel Klein.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es könnte alles so einfach sein, ist es aber nicht. Das gilt auch für die sogenannte Energiewende in Deutschland. Damit die Bundesregierung die Ziele nach dem Pariser Klimaabkommen erreichen kann, braucht Deutschland zum einen Strom aus erneuerbaren Energien und zum anderen ein Stromnetz, das groß genug ist, um diesen Strom dann auch transportieren zu können. Also mal ganz platt gesagt, ein Windrad auf Sylt lässt halt eben nicht so einfach eine Glühbirne in München leuchten. Und genau bei diesen Stromnetzen hakt es gerade so ein bisschen. Es gibt zu wenige Stromleitungen und zu große Verzögerungen beim Netzausbau. Deshalb hat Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier heute die Landwirtschaftsminister zum Stromgipfel eingeladen. Und über den aktuellen Stand unseres Stromnetzes und was sich da ändern muss, sprechen wir mit unserem Energieexperten Georg Ehring. Georg, warum ist unser Stromnetz schlecht?
Unser Stromnetz ist zum Teil in die Jahre gekommen und schlicht veraltet, aber der größere Bedarf an Ausbau entsteht dadurch, dass die Energiequellen, sprich der Windstrom vor allem im Norden erzeugt werden, zum großen Teil jetzt künftig immer mehr offshore, also auf hoher See. Und die großen Verbrauchszentren, die liegen zum großen Teil weiter südlich, zum Beispiel in Bayern, in Baden-Württemberg, an den Industriestandorten. Da gibt es Atomkraftwerke, die bis spätestens 2022, 2023 abgeschaltet werden sollen. Und die Kohle soll ja auch auslaufen. Und das wird zum großen Teil durch Windstrom ersetzt, zum Beispiel aus der Nordsee. Und da sind eine ganze Reihe von Leitungen erforderlich, die dafür sorgen, dass der Strom zum Verbraucher kommt.
Wir brauchen also Leitungen von Norden nach Süden. Wo sollen die denn genau herführen?
Es gibt mehrere Trassen, eine durchs östliche Niedersachsen und Osthessen Richtung Bayern und Baden-Württemberg. Eine führt hier an Köln vorbei, sozusagen von der Nordsee mehr oder weniger entlang der holländischen Grenze Richtung Rheinland-Pfalz und dann auch nach Baden-Württemberg. Dann gibt es von Mecklenburg-Vorpommern nach Süddeutschland noch eine weitere Leitung, die geplant ist. Also eine ganze Reihe von Standorten, wo Leitungen entstehen. Eine größere Leitung ist auch schon fertig, die Thüringer Strombrücke, die von Thüringen nach Bayern führt.
Es ist ja auch ein bisschen absurd. Also auf der einen Seite finden grünen Strom die Deutschen sehr gut, zumindest die meisten. Aber auf der anderen Seite protestieren Bürger dann gegen den Ausbau des Stromnetzes, weil die Masten zu nah am eigenen Acker oder am eigenen Haus vorbeigehen. Könnten denn die Leitungen auch einfach unter die Erde?
Ja, die kommen zum Teil unter die Erde. Das ist der Weg, um den Leitungsausbau akzeptabel zu machen, wo es in der Nähe von Siedlungen ist, wo der Widerstand besonders stark ist, die Akzeptanz besonders gering. Da werden Leitungen auch unter der Erde verlegt. Das Problem dabei ist nur, das ist sehr viel teurer als überirdischer Leitungsausbau. Um den Faktor 2 bis 10-mal so teuer schätzt die Bundesnetzagentur und nach Möglichkeit spart man sich das natürlich.
Das heißt also, das meiste wird darauf hinauslaufen, dass es dann doch überirdisch ist.
Ja, das wird sich rausstellen. Die Leitungen werden ja auch dringend gebraucht. Da nimmt man dann stellenweise die Mehrkosten auch in Kauf. Also der Anteil, der unter der Erde läuft, der könnte ganz erklecklich sein.
Okay. Wie sollen denn zum Beispiel Bauern entschädigt werden, wenn neue Strommasten über deren Acker gehen? Also das ist ja mal ein ganz konkretes Beispiel.
Die kriegen 20% des Verkehrswertes des Grund und Bodens, über dem die Leitungen laufen, einmalig. Und das ist durchaus strittig. Die Bauern wollen auch entschädigt werden, wenn zum Beispiel unterirdisch Kabel verlegt werden und fordern teilweise eine jährliche Pachtzahlung. Da wehrt sich die Politik und die Wirtschaft aber, also die Stromwirtschaft aber mit Händen und Füßen gegen, weil das wäre ja auch ein Präzedenzfall unter Umständen für bestehende Leitungen. Und da würde man ein ganz großes Fass aufmachen. Aber ich glaube, das ist noch nicht ausverhandelt und ist auch immer wieder die Rede von individuellen Lösungen, aber dann vor allem in Fällen, wo Anwohner akzeptieren, dass Stromleitungen näher an ihren Häusern vorbeigehen, als es normalerweise zumutbar wäre. Da fließt dann auch nochmal extra Geld.
Also wir merken, das wird auf jeden Fall teuer. Wie teuer kann denn dieser Ausbau und Umbau des deutschen Stromnetzes am Ende werden?
Das wird ziemlich teuer. Ich habe die Zahl gelesen, 18 Milliarden Euro bis 2024 und nochmal 15 Milliarden drauf für den Ausbau von Offshore-Kabeln. Also wenn die Windräder auf hoher See mit dem Land verbunden werden. Das macht zusammen 33 Milliarden Euro. Aber auch das ist nur ein Teil der Ausbaukosten. Es gibt ja auch niedere Spannungsnetze zum Beispiel, die ausgebaut werden müssen, wenn Windparks irgendwo auf höheren Bergen aufgebaut werden oder im Gelände oder auch durch den Ausbau der Solarenergie. Auch das muss ja natürlich angeschlossen werden und da werden auch neue Leitungen für erforderlich. Also die 33 Milliarden, die ich da gerade genannt habe, das ist sicher die untere Grenze.
Jetzt gibt es heute den Gipfel. Was denkst du, was kann dabei rauskommen?
Einigung auf schnellere Verfahren. Das ist ja das Hauptziel dieses Gipfels. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat gesagt, wo schon Leitungen liegen und die verstärkt werden, wo da zusätzliche Kabel durch bestehende Leitungen gezogen werden, da braucht man das Verfahren nicht ganz von Anfang an aufzurollen. Das leuchtet ja auch ein. Solche Vereinfachungen oder auch Planungsvereinfachungen, die Länder haben das Recht, bei neuen Trassen Alternativtrassen vorzuschlagen. Das können sie jetzt noch während des Planungsprozesses. Das soll auf den Anfang des Planungsprozesses beschränkt werden. Aber da sehen dann natürlich die Länder ihre Hoheitsrechte gefährdet und da ist sicherlich eine schnelle Einigung auch wieder nicht zu erwarten.
Unser Stromnetz muss ausgebaut werden und das wird verdammt teuer. Die Infos von Georg Ehring, unserem Energieexperten, und das Gespräch habe ich kurz vor der Sendung mit ihm aufgezeichnet.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Also ich muss es echt sagen, Handys haben nichts am Steuer zu suchen. Auch wenn ich da jetzt wie Polizeihauptmeister Müller klinge, aber es ist wirklich so. Letztens erst wieder passiert, fahre mit dem Mietwagen über die Autobahn im Urlaub und auf einmal fährt das Auto vor mir immer mehr so in Richtung Leitplanke. Und das war am Ende echt verdammt knapp. Gut, zum Glück ist nichts passiert, aber die Autofahrerin hat halt gerade schön auf ihrem Handy getippt. Jeder zweite Unfall im Straßenverkehr, schätzen Experten, entsteht durch Ablenkung am Steuer. Das kann natürlich alles sein, ist aber häufig das Handy. Deshalb war die Polizei heute mit über 11.000 Polizisten im ganzen Land unterwegs, um zu kontrollieren und um aufzuklären. Deutschlandfunk Nova-Reporter Stefan Beuting hat sich das Ganze für uns heute in Bonn angeguckt.
Ein dicker Audi, ein A6 oder sowas.
Ein Audi Bonn Doppeldora, den ich jetzt gleich anhalten werde. Jetzt muss ich mal auf die Straße. Jurek, welche Position hat der?
Bonn-Bad Godesberg, kurz nach 11:30. Auf dem Parkplatz am Friedhof stehen 8 Polizisten, davon 2 auf dem Motorrad. Ein paar hundert Meter die Straße rauf und runter, Jurek und sein Kollege in Zivil. Sie schauen in die vorbeifahrenden Autos rein und geben per Funk durch, wenn sie was Verdächtiges sehen. Im internen Sprachgebrauch heißt das Petposten. Dem System bin ich heute früher am Morgen wohl schon selbst zum Opfer gefallen.
Ja, wir haben die vorherige Kontrollstelle beendet. Wir hatten uns da kurz getroffen und da haben wir Sie beobachtet, wie Sie auf dem Rad Ihr Mobiltelefon in der Hand gehalten haben, um vielleicht nur schon kurz auf die Uhr zu schauen. Aber auch da haben Sie einige Meter Strecke zurückgelegt.
Was mich wirklich umhaut, war ich so abgelenkt, dass ich nicht mehr mitbekommen habe, wie ich beim Fahrradfahren auf meinem Smartphone rumgetippt habe. Die Strafe dafür liegt jedenfalls bei 55 Euro. Was sich nur dann viel anhört, wenn du die Autotarife nicht kennst.
Das kostet für Kfz-Führer 100 Euro plus einen Punkt mittlerweile. Es hat eine rechtliche Änderung des entsprechenden Paragraphen der Straßenverkehrsordnung gegeben im vergangenen Jahr im Oktober. Vorher waren es 60 Euro und ist angehoben worden auf eben diese 100 plus diesen einen Punkt. Sollte dann noch eine Gefährdung dazukommen oder sogar eine Schädigung, das heißt mit einem Unfall, dann wird es nochmal deutlich teurer und ist sogar begleitet dann von einem Fahrverbot.
Wählen, telefonieren, simsen. Das sind genauso alltägliche Moves wie Schalten, Kuppeln, Blinken. Wenn aber beides zugleich abläuft, dann gibt's Probleme.
Steigerung des Unfallrisikos. Am Beispiel Verwendung Mobiltelefone, Smartphones. Also ein Wählvorgang, da sind wir bei der 2- bis 5-fachen Steigerung des Unfallrisikos. Sprechen, auch da haben wir schon eine Steigerung. Aber wenn wir ans Texten kommen, ans Schreiben, an eine WhatsApp mal kurz schreiben, da sind wir bei einer 23-fachen Steigerung des Unfallrisikos.
Der Audi Bonn Doppeldora war übrigens nur so herausgewunken worden. Die Quote in Sachen Ablenkung und Handy am Steuer, mau. Um 11:30 verlegen die Kollegen ihren Posten in Richtung Rheinaue.
Jetzt abgesehen davon, dass wir sie mit dem Handy auf dem Rad gesehen haben, haben wir natürlich einige Leute auch mit Mobiltelefon am Steuer erwischt, die wir kontrolliert haben. Gleichzeitig sind wir präventiv unterwegs heute. Wir haben auf dem Münsterplatz die Kollegen der Verkehrsunfallprävention stehen, die anhand vieler Beispiele erklären können, was passiert, wenn ich abgelenkt bin.
Auf dem Münsterplatz hat die Bonner Polizei Teppich verlegt, in Rot und Gelb. Darauf kleine Verkehrshütchen und in größeren Abständen Kinderfahrräder.
Nein, das ist einfach nur eine Darstellung von der Strecke, die man zurücklegt, wenn man eine Sekunde aufs Handy schaut. Wie weit das ist, um das zu visualisieren, haben wir hier den Teppich mal ausgelegt.
Eine Sekunde bei 50 km/h heißt 14 Meter Teppich. Eine weitere Sekunde Reaktionszeit nochmal 14 Meter. Kommt jetzt Ablenkung ins Spiel, räumt das Auto alle Kinderräder ab. Das versteht jeder. Insgesamt aber scheint es schwierig, das Thema an den Fahrer oder die Fahrerin zu bringen. Anscheinend muss erst etwas Dramatisches passieren.
Ja. Spätestens, wenn die Leute einen Unfall haben oder im Bekanntenkreis, Verwandtenkreis die Folgen mitbekommen, gibt es ein Umdenken.
Während der Teppich den Verstand ansprechen soll, muss erfolgreiche Prävention auch übers Gefühl laufen.
Muss in den Bauch. Ja. Das muss also irgendwie das Bauchgefühl muss da angesprochen werden.
Crashkurs NRW heißt so ein Programm, das sich direkt an die Bäuche junger Fahrer richtet.
Die Geschichte läuft über ein sogenanntes Schockvideo am Anfang. Über dieser Unfall wird gezeigt. Das wird moderiert von Kollegen.
Hi James, we make Jules.
Das Schockvideo basiert auf einer wahren Geschichte aus Großbritannien. Eine Frau fährt im Auto, textet und merkt nicht, wie sie dabei immer weiter auf die Gegenfahrbahn driftet.
Das ist ein realistischer Fall gewesen. Aus Wales. Mit 4 Toten, Baby war tot. Mit dem ganzen Szenario.
Das Problem? Diese kleinen Alltagshandlungen mit diesen großen, katastrophalen Folgen zusammenzubringen.
Ja, das ist diesmal eben. Mal eben und eigentlich geht's ja gut. Dann ist da nie was passiert. Und ich kann das ja alles. Klappt nicht.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Kurz und intensiv beim Sport, das kann richtig gut sein. Das sagen Sportwissenschaftler aus Australien in einer neuen Studie. 10 Minuten auf dem Rad, aber mal so richtig voll im Sprint anstelle von zum Beispiel 30 Minuten gemächlicher, das kann mehr bringen für unseren Sportkörper. Ist das wirklich so? Christiane Graf ist Sportmedizinerin an der Deutschen Sporthochschule in Köln. Also wenn wir heute Abend jetzt noch eine Runde laufen gehen wollen, dann am besten aber hier 15 Minuten und dann richtig sprinten, oder?
Ja, das sagen viele Studien inzwischen, weil man einen anderen Reiz auf die Muskulatur hat. Das heißt, dieses kontinuierliche, langsame regt andere Stoffwechselprozesse an als dieses hochintensive, zackige. Und kommt ja eigentlich aus dem Leistungssport und ursprünglich auch auf dem Kraftsport, aber hat man inzwischen angepasst auch auf den Gesundheitssport.
Gilt das denn für alle Sportarten?
Man kann eigentlich sagen, fast ja. Wenn man sich verbessern will von der Fitness, macht es immer Sinn, dass man auch solche schnelleren und intensiveren Einheiten einpflegt. Guckt man aber aus gesundheitlicher Sicht, ist es wahrscheinlich egal. Weil es gibt viele, viele Studien, die gesagt haben, dass gemütlich und langsam viele gesundheitliche gute Folgen hat, wie besseres Cholesterin, niedrigere Blutdruckwerte, besserer Zuckerstoffwechsel. Aber es gibt eben auch eine gute Anzahl inzwischen an Studien, die sagen, naja, der Reiz des Hochintensiven regt dann gerade den Zuckerstoffwechsel nochmal anders an. Aber gesundheitlich ist es wahrscheinlich gleichgültig.
Also können sich alle, die so Hochintensivkurse und Apps nutzen, ja, sich eigentlich jetzt freuen und sagen, hey, jetzt habe ich nochmal eine Bestätigung mehr.
Ja, genau, das können die. Was sie wissen müssen ist, also der Vorteil dieses kurzen und hochintensiven, das wird zumindest immer so in der Literatur diskutiert, ist, dass man Zeitersparnis hat. Das heißt, du hast quasi den gleichen gesundheitlichen Nutzen oder vielleicht sogar einen höheren auf einer anderen Ebene in kürzerer Zeit. Aber manchmal ist der Kalorienverbrauch, wenn man länger und langsamer macht, etwas höher. Das heißt also, von daher ist es auf der einen Seite ökonomischer, was die Zeit angeht, aber das andere eben vielleicht höher im Kalorienumsatz.
Also macht's der beste Mix?
Das Beste ist der Mix und deswegen würde ich jedem raten, der eher gemütlich schlurft, also was du einleitend gesagt hast, mit dem eben jetzt vielleicht gemütlich irgendwo entlang gehen, auch ruhig mal einen Schritt schneller zu gehen oder mal kurz eine intensivere Einheit einlegen und gucken, wie es einem damit geht. Und die meisten Leute haben da das Gefühl, es geht ihnen besser und sie werden schneller fitter.
Wie ist das denn, wenn ich jetzt kürzer trainiere, also hochintensiv, sollte ich dann auch gleich täglich die Übungen machen oder in welchem Abstand am besten?
Also je höher intensiv, umso wichtiger ist es wirklich, eine ausreichende Regenerationszeit reinzulegen. Das kann man aber auch aktiv machen, indem man eben gemütlichere Einheiten da auch ab und zu mal reinflechtet. Also von daher ist es auch da der gute Mix. Den überwiegenden Anteil sollte aber nicht das Hochintensive machen. Und gerade auch wenn man es im Krafttrainingsbereich macht, sagt man eigentlich einen Tag dazwischen Pause, damit die Muskeln sich wirklich auch regenerieren können und den besten Nutzen dann davontragen von diesem Training.
Was ich interessant fand, vor ein paar Jahren eigentlich noch, hieß es immer, naja, so unter 30 Minuten brauchst du eigentlich gar nicht joggen gehen, da springt die Verbrennung gar nicht an. Warum klingt das jetzt auf einmal alles so anders?
Also man hat immer von der Fettverbrennung geredet und hat gesagt, es braucht 30 Minuten. Inzwischen weiß man aber sehr genau, dass die Fettverbrennung immer läuft. Das heißt also, egal was wir machen, die Fettverbrennung liefert auch Energie. Nur wenn man sich belastet, liefert die dann eben auf Dauer mehr Energie, wenn man sich eben niederschwellig belastet. Das läuft unter diesem Fettburner-Training. Wenn man aber 300 Kilokalorien, ich sag mal, in 5 Minuten verbraucht oder 300 Kilokalorien in 30 Minuten, kommt das unterm Strich aufs Gleiche raus. Beim Hochintensiven verbrennt man dann vor allen Dingen Zucker. Und dieser verbrauchte Zucker in der Muskulatur wird, wenn man nicht hinterher isst, aus den Fetten nachgeliefert und nachgebaut. Wenn man 30 Minuten gemütlich macht, dann wird direkt an diese Fettreserven rangegangen. Also von daher ist es auch hier eigentlich der gleiche Effekt.
Und was ist jetzt unterm Strich dann besser?
Das, was einem besser gefällt, das sollte man machen, weil das hält man länger durch.
Also, Sport ist immer gut. Schreiben wir jetzt einfach mal drunter und machen einen Strich drunter. Christine Graf von der Deutschen Sporthochschule in Köln, Sportmedizinerin.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wieso ist das eigentlich jetzt eine Beförderung? Da wird Hans-Georg Maaßen, Chef des Verfassungsschutzes, jetzt bald Staatssekretär im Bundesinnenministerium. Einer von 8 Männern übrigens. Und wieso ist dieser Job jetzt eigentlich ein Aufstieg? Also ich meine, Sekretär klingt ja jetzt erstmal nicht so groß wie Chef. Chef des Verfassungsschutzes. Wir gucken uns den Job der Staatssekretäre mal genauer an und das machen wir jetzt mit der Politikwissenschaftlerin Svenja Kraus. Was macht denn eigentlich ein Staatssekretär genau, Svenja?
Also das ist unterschiedlich. Es gibt ja 2 Arten von Staatssekretären. Die parlamentarischen Staatssekretäre sind Mitglieder des Bundestages, also Abgeordnete, und unterstützen den Minister bei der Erfüllung von politischen Aufgaben, also sind quasi so die rechte Hand des Ministers. Beamtete Staatssekretäre, was ja jetzt auch Herr Maaßen wird, sind nicht notwendigerweise auch Parteimitglieder und die kümmern sich daher auch eher um das Tagesgeschäft, sind also eher in der Verwaltung tätig und für bestimmte spezifische Bereiche innerhalb des Ministeriums.
Wer bestimmt denn eigentlich, wer Staatssekretär wird? Also jetzt war es Herr Seehofer, ist es immer der jeweilige Minister?
Im Grunde ja. Also laut Gesetz ernennt der Bundespräsident den Staatssekretär dann auf Vorschlag der Bundeskanzlerin im Einvernehmen mit den Ministern. Das hört sich ein bisschen kompliziert an. Inoffiziell ist das aber dann tatsächlich auch so, dass der Minister sich eigentlich seine Staatssekretäre dann aussucht und diese dann im Regelfall auch ernannt werden.
Das heißt jetzt, die SPD als Koalitionspartner kann diese Beförderung eigentlich nicht wirklich verhindern?
Nee, das kann sie nicht. Im Normalfall ist es auch so, dass die Koalitionspartner keine Staatssekretäre ernennen, mit denen der andere Partner absolut nicht leben kann. Im jetzigen Fall könnte die SPD natürlich damit drohen, die Regierung zu verlassen, wie es ja auch Teile der SPD schon vorher gemacht haben, als es dann um die Entlassung von Maas ging. Das ist aber in dem Fall nicht sonderlich wahrscheinlich, weil das wahrscheinlich ein bisschen zu unnötig wäre oder ein bisschen über das Ziel hinaus schießen würde.
Ist die Anzahl der Staatssekretäre je Ministerium eigentlich festgelegt oder kann man auch sagen, ach, ich hätte jetzt gern 11?
Nee, also tatsächlich ist gesetzlich nichts vorgeschrieben. Wenn man sich das mal so über die Zeit hinweg anschaut, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, gab es ab 66 das erste Mal Staatssekretäre und da hat das tatsächlich über die Jahre hinweg zugenommen. Und das wird auch oftmals kritisiert, weil das natürlich zwangsweise auch die Kosten erhöht. Gerade der Bund der Steuerzahler kritisiert das häufig. Allerdings ist ja diese Ernennung recht öffentlich und wenn dann tatsächlich mal ein Minister wirklich irgendwie 20 Staatssekretäre einstellen würde, dann würde das sicherlich auch berechtigterweise mediales Echo auslösen und deshalb wird das wahrscheinlich nicht passieren. Aber prinzipiell dürfen Sie es selber entscheiden, ja.
Jetzt ist, wenn wir beim Innenministerium mal bleiben, keiner mehr von der SPD da in Zukunft Staatssekretär. Ist sowas eigentlich normal?
Ja. Das ist für Deutschland gar nicht ungewöhnlich. Also wenn wir uns dann tatsächlich auch mal nur die parlamentarischen Staatssekretäre anschauen, dann ist das eher die Regel als die Ausnahme, dass wirklich kein Vertreter des Koalitionspartners im Ministerium sitzt. In anderen Ländern in Europa ist das ganz anders. Da werden dann tatsächlich auch Staatssekretäre ganz strategisch platziert, um den Koalitionspartner zu kontrollieren. In Deutschland hat sich das noch nicht so richtig durchgesetzt.
Jetzt ist es ja schon kurios und es wird ja auch zu Recht gerade diskutiert, dass die Bundesregierung sich für die Gleichstellung von Männern und Frauen einsetzt und dann sitzen 8 männliche Staatssekretäre im Innenministerium. Gibt es da ein Ministerium, das da irgendwie ein bisschen ausgeglichener unterwegs ist?
Ja, also das Innenministerium ist da tatsächlich ein ganz krasses Negativbeispiel. In den anderen Ministerien sieht es da schon viel besser aus. Also wenn man sich sowohl parlamentarische als auch beamtete Staatssekretäre anschaut, dann ist zum Beispiel das Justizministerium da ganz vorne dabei. Da gibt es genauso viele Frauen wie Männer. Wenn man sich nur die parlamentarischen Staatssekretäre mal anschaut und sich dann mal das ganze Kabinett anschaut, dann gibt es 16 Frauen und 18 Männer. Also da ist es auch nicht so ungleichmäßig, aber im Fall des Innenministeriums ist das natürlich sehr offensichtlich, dass da wahrscheinlich auch was schiefläuft.
Was sind eigentlich Staatssekretäre? Politikwissenschaftlerin Svenja Kraus hat uns aufgeklärt. Das war's mit dem Update vom 20. September 2018. Vielen Dank an Rahl Klein.
Tschüss.
Wir machen hochintensiv Feierabend jetzt, würde ich sagen.
Sehr, sehr intensiv, ja.
Viel Spaß.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.